SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Dietrich Brandts von den Schwetzinger SWR-Festspielen zur Inszenierung von L'Orfeo, der Barockoper von Claudio Monteverdi über Orpheus, den Sänger und Dichter. Weil mit diesem Halbgott im Abendland der Mythos vom Künstler beginnt und weil hier im Rokoko-Theater im Schwetzinger Schloss schon im Bühnenbild klar wird, wer oder was mit diesem Männerkult in Verbindung gebracht werden kann, sprechen wir jetzt darüber, über diesen Künstlermythos und wie Frauen, Künstlerinnen dem Bild vom genialen Mann begegnet sind, wie sie es geschafft haben, eben nicht nur eine Eurydike zu sein, nicht nur eine Muse, nicht nur die Frau an seiner Seite, ob sie Orpheus oder vielleicht auch Rembrandt, Richter, Picasso, Warhol kopieren sollten, wenn sie als Künstlerin gesehen werden wollen, oder ob sie sie vielleicht besser konterkarieren, die Herren, oder ob sie den Mythos ignorieren. Für all diese Themen ist Beate Sönken die ideale Gesprächspartnerin. Ich glaube, man kann sagen, mit dir, Beate, hat die feministische Kunstgeschichte in Deutschland erst so richtig begonnen. Du bist Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, herzlichen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein in diesem wundervollen Theater. Ich durfte gestern auch die Aufführung sehen. Ich freue mich sehr auf den Abend.
Gespielt und gesungen wird dieser L'Orfeo ja eigentlich in Gemälden. Es beginnt gleich mit der Primavera des Renaissance-Künstlers Botticelli, halbnackte Frauen mit ein bisschen Frühling drumherum. Dann kommt eine Vanitas-Darstellung, wie Männer sie oft und gerne gemalt haben, mit einem Totenschädel, eine Schnecke, ein zerbrochener Spiegel, eine Sanduhr, also jeweils Symbole der Vergänglichkeit. Auch das ein Tableau vivant. Sängerinnen und Sänger machen dieses Bild erst lebendig, hier auch als Tor zur Unterwelt. Davor steht Orpheus in Sakko und Jeans und ziemlich robusten Chelsea-Boots. So spielt er den Künstler, der zum Mythos wird. Und ich stelle mal die Grundfrage gleich zu Beginn. Was genau ist daran männlich?
Also ich glaube, im Ursprung war das gar nicht so männlich gedacht mit dem Künstlermythos, sondern Künstler wurden beschrieben als Ausnahmemenschen, meist als Melancholiker. Und die männliche Seite, die auch im Orpheus hervorgekehrt wird, ist, dass auf der einen Seite eine Frau an seiner Seite gebraucht wird, als Zuhörerin, als Bestätigung, als Echo könnte man sagen, das Echo kommt im Orpheus auch vor, aber selbst nicht zur Geltung gebracht werden, außer im schweigenden, anerkennenden Zuhören, Stärken und idealerweise ist sie auch noch schön zur Inspiration und gutmütig und sanft, das ist ja auch das, was Orpheus erzählt, nachdem sie tot ist, vorher hat er gar nicht viel über sie gesprochen, sondern nur von seinen Gefühlen für sie und als sie dann tot ist und er sie nicht wiederbekommt, kommen kann, dann wird sie in rosigsten Farben gemalt, idealisieren. Also es gibt keine einzige schlechte Eigenschaft an dieser Frau. Also diese Idealisierung auf der einen Seite und die Notwendigkeit, dass die Frau am besten abwesend ist, um sich wirklich zu entfalten. Nur noch als Projektion, als Imagination, dann kommen die männlichen Künste zur vollen Entfaltung.
Da hat sie eine ganz klare Funktion, diese Eurydike. Man könnte vielleicht auch sagen, ohne sie läuft eigentlich nichts bei diesem Künstlermann. Also er braucht sie, wie du es beschrieben hast, zur Inspiration, als Muse, damit der Mann auf Ideen kommt, weil ja hinter jedem erfolgreichen Mann immer eine starke Frau steht. Das ist nicht zufällig ein Satz, den ein Kunsthistoriker gesagt hat. John Ruskin wird dazu geschrieben. Und man kann es ja eben auch mit der Eurydike Orpheus Konstellation in Verbindung bringen. Und immer geht es um seine Existenz, seinen Gesang, die Verehrung, die ihm gilt. Und ich finde, besonders tragisch ist das, wenn diese Muse, so eine Eurydike, dann selbst ein künstlerisches Talent hat, wie zum Beispiel Françoise Gillot, die 10 Jahre lang eine Beziehung mit Picasso hatte und als die Beziehung geendet ist, eine wirklich talentierte Malerin, ist sie von dem Ex total gedisst worden und vom Kunstmarkt eigentlich boykottiert worden und das vielleicht Schönste, was ihr dann noch passieren kann, ist, dass der berühmte Künstler einen Sonnenschirm über sie hält, wie auf dem berühmten Foto, wo sie dann verschattet und beschirmt wird von Picasso. Man muss sich Sisyphos als glückliche Frau vorstellen, hat Hannah Cook das mal kommentiert, eine Karlsruher Künstlerin. Dieser Gebrauch der Muse, die Nützlichkeit zu einer Eurydike, ist das eigentlich letztlich eine Form von Missbrauch?
Heute würden wir sagen, ja. Und ich glaube, das ist auch richtig, das so zu bezeichnen, weil das, was an Energie da ist, sei es die Fähigkeit, eine Umgebung einzurichten, die Arbeitskraft ermöglicht, künstlerische Arbeitskraft, sei es sogar auf die eigene Entfaltung zu verzichten, um den Mann an der Seite zum Strahlen zu bringen, das ist Missbrauch, ja.
Also erst braucht der Künstler, so ein Orpheus, eine Eurydike, eine Frau zur Inspiration. Dann macht er sie mehr oder weniger zum Material seiner Kunst, zeigt sie als Objekt seines Begehrens. Das findet man in der Kunstgeschichte rauf und runter, als Leda mit dem Schwan zum Beispiel, also vergewaltigt von Zeus, aber auf den meisten Gemälden drückt sie sowas wie Lust aus. Und im Grunde genommen hat man sowas Ähnliches ja auch in der Inszenierung dieser L'Orfeo-Oper gesehen, also Proserpina oder griechisch Persephone wird geraubt von Hades, erst mitgenommen, dann von ihm genommen, aber dann steht sie auf der Bühne und zeigt, dass ihr das irgendwie auch gefällt. Das ist der Male Gaze, sagt man, also der männliche Blick auf den weiblichen Körper. Gehört der zum Künstlermythos auch ganz elementar dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser verfügende Blick auf einen Modellkörper oder auf den Körper einer geliebten Frau, das ist oft, fällt das in eins, dass geliebte Freundinnen, Ehefrauen zum Modell werden, ist auch kostenschonend. Aber Griselda Pollock hat das wunderbar benannt und gesagt, dass gerade in der Moderne der weibliche Körper zum Schauplatz wird im Kampf um die Moderne. Das heißt, wer ist eigentlich der beste Künstler? Und der beste Künstler hieß der neuartigste, der innovativste, der Schockerzeugende. Und das ist oft an der Darstellung von weiblichen Körpern passiert.
Also wie zum Beispiel Picasso Marie-Therese Walter benutzt hat, wenn man es so ausdrücken möchte, die er als ganz junge Frau, eigentlich noch als Mädchen kennengelernt hat und mit ihr ähnlich umgegangen ist wie Hades mit Persephone. Ab da hat er ja dann eigentlich die Gesichter von Frauen so kubistisch zerlegt. Plötzlich waren das erschreckende Gesichter.
Genau, ja. Und der große Kampf hat stattgefunden zwischen Picasso und Matisse. Und das ist auch sehr interessant, dass Matisse hat 1909 große Tafeln gemalt mit riesigen Figuren von Körpern. Die meisten sehen noch weiblich aus, aber sind auch ein bisschen deformiert, defiguriert, drängen an die Ränder. Und das Bild wurde gepriesen als Zeichen von wirklich explosiver, expansiver Kraft. Und Picasso malt daraufhin seine Demoiselle d'Avignon. Das sind auch defigurierte Körper, kubistisch zerlegt, also in geometrische Formen zerlegt, hat den weiblichen Körpern alles natürlich Akte, Masken aufgesetzt, iberische Masken, afrikanische Masken unterschiedlichster Herkunft. Also auch das sind Enteignungen und das stimmt in gewisser Weise auch für die Verhältnisse zu den Modellen. Also dieses sich Aneignen von Körpern für die eigene Modernität, um diese auch im Wettkampf auszustellen.
Frauen sind doch damit auf jeden Fall immer irgendwie in der zweiten Reihe.
Ja, sie kommen als Modell vor. Wenn sie Künstlerin waren oder sind auch in einer Partnerschaft, ist es oft so, dass sie entweder nicht signiert haben oder gerade im frühen 20. Jahrhundert gibt es viele Künstlerpaare, wo es auch um Kunsthandwerk geht, um Stickereien, Textilien, Webereien. Und in der Regel haben die männlichen Künstler den Entwurf gemacht, die Frauen haben ihn auf Textil übertragen. Und erst die jüngere Forschung hat gezeigt, dass das Übertragen nicht ein reines Abarbeiten ist einer Vorlage, sondern in der Art, wie Technik benutzt wurde, eingesetzt wurde, sich befasst wurde damit, dass die Frauen da nochmal eigene Mittel entwickelt haben. Und trotzdem bleibt es ein Gefälle zwischen entwerfendem Mann und ausführender Frau.
Ja, ein besonders tragisches Beispiel finde ich immer die Beziehung, eigentlich ganz berühmt, von Marianne von Werefkin und Alexei Jawlensky, also Blauer Reiter und Blaue Reiterin. Sie war eigentlich die viel geschulter war in der Malerei, viel talentierter. Jawlensky konnte das eigentlich noch gar nicht so gut. Sie hat ihm beigebracht, wie Malen so richtig geht, und hat dann aber ihre Bilder vor ihm versteckt, mit den Worten begründet, damit er als Künstler nicht eifersüchtig wurde, wie sie dann irgendwann mal geschrieben hat, damit er als Künstler all das erreicht, was ihr als Frau verwehrt war. Ist eigentlich ein tragisches Verhältnis.
Ja, und leider auch ein typisches. Also das passiert vielen Frauen in dieser Zeit. Und Werefkin hat bei Repin in Russland, ist sie ausgebildet worden und war auch andere Verhältnisse gewöhnt in dieser Zeit. Das schien in Russland weniger ein Problem zu sein, auch dass sie bei dem berühmtesten Maler der Zeit lernen durfte. Und kommt dann nach Deutschland und kommt in diese Verhältnisse, wo Frauen in der Regel keine künstlerische Ausbildung absolvieren konnten, an der Kunstgewerbeschule oder an einer privaten Damen. Akademie, Malweiber wurde das auch despektierlich genannt, hat sich dann dennoch in den Dienst dieses Mannes gestellt, den sie für genial hielt, und hat dann aber nie richtig Fuß fassen können und war sehr verzweifelt über das Verlassenwerden von ihm.
Letztendlich könnte man auch hier wieder sagen, Jawlensky hat so als quasi Orpheus seine Marianne als quasi Eurydike gebraucht und sie dann in die zweite Reihe letztlich auch verwiesen. Und wenn man sich jetzt mal die Genealogie von Orpheus anschaut, ist das ja eigentlich sehr verwunderlich. Seine Großmutter ist Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung. Seine Mutter ist Kalliope, die Muse der Dichtkunst, des Epos, auch der Philosophie und des Seitenspiels. Also er hat eigentlich zwei Frauen sehr viel zu verdanken. Aber dann reduziert die Erzählung Eurydike eigentlich nur noch auf die Rolle der Geliebten, die für sein Glück gebraucht wird. Und erst als sie dann plötzlich in diesem Schlangenbiss stirbt, dann rückt sie scheinbar, wie du am Anfang auch gesagt hast, in den Mittelpunkt, weil Orpheus dadurch nicht nur seine Liebe verliert, er verliert auch seine Schaffenskraft. So steht es im Regiekonzept dieser Inszenierung. Wenn er sie nicht hat, die Frau, wenn der Künstler sich bloß noch selbst bespiegelt, dann funktioniert Kunst nicht. Ich spitze es jetzt mal etwas zu. Gehört Kastrationsangst, mit Freud gesprochen, damit auch zum Künstlermythos?
Ich würde sagen ja, aber dazu müssten erstmal die Frauen in eine Potenz kommen, egal auf welcher Ebene, die ihnen in der Regel spätestens seit der Aufklärung, das ist auch interessant, abgesprochen wurde. Früher war das Geschlechterverhältnis gar nicht so entscheidend wie die Klassenfrage. Also eine adlige Frau hatte deutlich mehr Macht und Möglichkeiten als ein bürgerlicher Mann oder sogar als ein Bauer oder Arbeiter, das ist eh klar. Und mit der Aufklärung, also sozusagen mit der Forderung der Gleichheit aller, gab es eine geschlechtliche Differenzierung, die auf die Biologie zurückgeführt wird. Weil Frauen mit ihren körperlichen Reproduktionskräften befasst sind, können sie keine geistige Produktion mehr leisten. Und von daher sollen sie auch mal schön da bleiben und sich gar nicht mehr auf dieses Gebiet vorwagen. Also das heißt, Frau sein wurde in dieser Zeit identifiziert mit verhaftet sein in diesem Materiellen und der Reproduktion eben der Kinder. Und das Interessante ist ja, dass er auch schon vorher, also bevor Eurydike stirbt, zergeht er in Trauer, weil sie ihn offenkundig erstmal nicht erhört, ne, und ihn zurückweist. Das heißt, da ist sie auch abwesend und auch nur in seiner Fantasie, in seiner Projektion da. Sie ist der Echoraum. Das ist auch eine bittere Geschichte. Und die Nymphe Echo ist bestraft worden, weil sie vergewaltigt wurde, verliert ihre Stimme und kann immer nur das letzte gesprochene Wort wiederholen. Das wurde auch in der Inszenierung eigentlich auch sehr schön gemacht, dass immer nur das eine Wort wiederholt wurde. Und dieses Echo-Sein, also nichts Eigenes zu entfalten, sondern nur wiederholen, verstärken, aufgreifen, was der männliche Künstler gesagt hat, ist ein Schicksal, das auch Eurydike teilt.
Wir sind ja damit eigentlich immer noch bei der Frage aller Fragen in diesem Mythos, nämlich warum dreht der Kerl sich um? Du hast mich in dem Zusammenhang auf einen Film aufmerksam gemacht, Porträt einer jungen Frau in Flammen, das ist ein Künstlerinnenfilm. Eine Malerin ist die Hauptfigur, sie soll das Verlobungsbild einer jungen Adligen malen. Die beiden Frauen verlieben sich ineinander und in der Situation sitzen sie dann an einem Küchentisch, vielleicht auch bezeichnet, zwei Frauen sitzen am Küchentisch, lesen sich die Orpheus-Sage vor und diskutieren, warum Orpheus sich umgedreht hat. Und die Malerin sagt dann, seine Gründe als Liebender, die ja auch angeführt werden in der Oper und auch in der Sage, sind völlig unglaubwürdig, sagt sie. Er trifft nicht die Wahl eines Liebenden, wenn er sich umdreht, er trifft die Wahl eines Künstlers. Er wählt Erinnerung. Warum ist das die Wahl des Künstlers?
Weil es, glaube ich, immer um diese Figur der Abwesenden geht, dass erst wenn die Frau abwesend ist, entfaltet er seine ganze projektive, imaginäre Kraft und daraus entsteht die Kraft der Kunst.
Also er wählt eigentlich die Imagination.
Genau, ja.
Er malt sich die Liebe lieber in der Erinnerung aus, buchstäblich, als Maler. Deswegen sagt er Tschüss.
Genau. Weil die echte Frau, die macht ja auch Ärger, nicht? Man muss sich mit ihr auseinandersetzen und so muss er das überhaupt nicht, sondern kann sich seiner Fantasie hingeben, wie eben auch in dem Bild, das er malt, also in dieser Szene, wo er wahnsinnig zu werden scheint und alle Frauen verdammt, malt er das ideale Bild von Eurydike und das ist das, was er als Künstler eher braucht als die echte Frau neben sich.
Und jetzt ist im Film die Konstellation ja aber eine etwas andere. Es ist nicht Mann-Frau, es sind zwei Frauen, die sich ineinander verlieben. Und ich finde sehr bemerkenswert und großartig, dass dann auch dieser Male Gaze, über den wir vorhin sprachen, gar nicht mehr stattfindet. Also es gibt gar nicht mehr das Begehren, das sich an einem Objektkörper entzündet. Es geht eher um Gesten und vielleicht auch mal um die Linie am Hals, um etwas Zartes irgendwie. Und die andere, nicht die Malerin, sondern die junge Adlige, diese sagt dann, vielleicht hat Eurydike auch zu Orpheus gesagt, dreh dich um.
Ja, weil das wäre die einzige Möglichkeit, über ihr Schicksal selber zu verfügen. Eine andere Wahl hat sie nicht, entweder ihm zu folgen oder zu sagen, dreh dich um und damit im Reich der Schatten zu bleiben, aber als eine Form der eigenen Entscheidung. Und der Film fängt an mit einer sehr interessanten Szene, wo es auch um Blickkonstellationen geht. Da sitzt diese Malerin als Modell und sagt zu ihren Schülerinnen, also einer Gruppe junger Frauen, schaut mich an. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Modellierung dieser klassischen Maler-Modell-Situation, männlicher Maler verfügend über das weibliche Modell. Und sie sagt, in einer Doppelrolle als Malerin und Modell, schau mich an, fordert diesen Blick. Also er wird ihr nicht zugemutet, nicht zugefügt, sondern sie verfügt, sagt, schau, wie ich die Hände halte, schau, wie mein Körper ist, schau auf diese Linie. Und damit fängt diese ganze Kette an Blicksituationen an. Der Blick spielt in dem ganzen Film eine zentrale Rolle. Wer schaut wen unter welchen Bedingungen an und was kommt dabei herum? Also welche Geschichte, welche Bilder?
Aber es ist ja ein liebender Blick, den die Malerin hat. Das kapiert die junge Adlige. Nachdem die Malerin darüber gesprochen hat, was sie alles an Eigenheiten, Kleinigkeiten an ihr bemerkt hat, also wie sie zum Beispiel die Augenbrauen hochzieht in einer bestimmten Situation oder wie sie die Hände faltet in einer anderen Situation. Also sie checkt, dass die Malerin mit einem liebenden Blick auf sie schaut. Da kann sie dann auch sagen, ja, dreh dich um, schau mich an. Das wäre eigentlich das, was Orpheus lernen könnte.
Ach so, interessant. Das verstehe ich für deine Lesart von der Szene im Film. Interessant.
Interessant ist aber ja nicht nur, wie Männer Frauen sehen, wenn sie Künstler sind, sondern wie sie sich auch selbst gesehen haben. Und dann können wir vielleicht an den Beispielen nochmal drüber sprechen, was das über den Künstlermythos aussagt. Ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal ein paar dieser Selbstporträts, an denen man das besonders gut ablesen kann, glaube ich, angeschaut. Das beginnt schon früh mit Caravaggio auf seinem letzten Gemälde. Da ist er so dunkel und geheimnisvoll. Ein Mystery Man, also vor 400 Jahren. Vor 200 Jahren Füßli auf dem tatsächlich oder angeblich ersten Selbstbildnis eines modernen Künstlers, ist so ein angry young man mit ganz viel Wildheit und Wollen im Blick. Dann gibt es so ein berühmtes Selbstporträt zum Beispiel von Arnold Böcklin, der zeigt sich als bürgerlichen Granden, ein Herr, der sogar dem Tod Paroli bieten kann, also erhöht sich, verherrlicht sich. Oder James Ensor hat sich immer wieder als Christus gemalt, Canova sogar als römischer Kaiser. Bescheiden waren die nie, die Herren. Picasso vorhin, ne? Halb Stier, halb Mann. Dann aber auch wieder ganz empfindsam, Lovis Corinth zum Beispiel, Paul Klee, der große Leidende, der große Verkannte, ist auch noch so ein Motiv, das immer wieder auftaucht. Sind es solche Bilder, Selbstbilder von Künstlern, die ganz stark Einfluss genommen haben auf das Bild vom Künstlermythos?
Ja, auf jeden Fall. Und das verstärkt sich wechselseitig. Auf der einen Seite sind diese Vorstellungen, die sind gewachsen, die sind in der Mythologie angelegt, die sind über die Renaissance bis heute vorangeschrieben worden. Und natürlich, wenn es immer mehr Bilder gibt, vertieft sich dieses Bild. Das ist immer ein interessantes Wechselspiel. Andererseits war Lovis Corinth auch selber, also dieses Bacchantische, das Wilde, das Trinken, was ja auch in der Inszenierung gezeigt wurde, also wo sich die Hirten betrinken mit Orpheus, das gehört natürlich auch dazu. Also immer dieses ganz Exzessive, dem Leid hingegeben, aber auch der sozusagen dem Bacchantischen, das ist in unserer Kultur tief verankert für den Künstler und das ist männlich gedacht.
Das ist das Leben der Bohème, das Leben der Männer in der Bohème. Deswegen hat sich Monet extra ein Barett aufgesetzt, wahrscheinlich für sein Selbstporträt, das Symbol der Bohème. Und dann kann man fragen, was kommt noch alles hinzu? Also Provokation bei den Impressionisten, Manet, Skandal.
Ja, Skandal, ganz wichtig, ja. Und also das heißt, dieser alte Topos der Melancholie, also das Leiden an der Welt oder auch vielleicht auch an sich selbst, wird gewendet in dieses Exzessive, aber immer auch um den Preis des Untergangs, der droht, und des Leides. Und es gibt fast immer die Frauen, die sterben. In La Bohème, in der Oper, ist es Mimi, die sterben muss. Und es gibt ein wunderbares Buch von Elisabeth Bronfen, das heißt Über ihre Leiche. Und das zeigt, wie sich der Männerbund, also die Gemeinschaft der Männer, vor allem der Künstlermänner, sich wiederherstellt, wenn die Frau dann tot ist.
Wenn Künstler damit aber auch Skandale auslösen, Provokationen, dann sind sie ja auch Leute, die Normen brechen, Regeln verletzen, das ganz bewusst, das ganz plakativ und ostentativ machen. Und da kann man sich fragen, ob dieses Gegenbild zum Bürger, das sie damit inszenieren, ob das den Künstlermythos vielleicht gerade seit dem späten 19. Jahrhundert, seit den Impressionisten so massiv befördert hat.
Auf jeden Fall. Also die bürgerliche Gesellschaft war das Feindbild im Künstlerbild. Und es gibt natürlich immer diesen Pakt, also gerade in der Zeit, wo sich der freie Markt entwickelt. Das heißt, Künstler haben für den bürgerlichen Markt gemalt. Das war der einzige, den es noch gab in dieser Zeit, weil die Kirche war als Auftraggeber nicht mehr so relevant. Und der Adel und das Bürgertum haben sich angenähert. Das heißt, sie haben gegen diejenige Klasse revoltiert, die sie genährt hat. Aber die Klasse hat, also die bürgerliche Klasse hat auch genau das erwartet, dass Künstler Bürgerschreck sind und ihnen Dinge vorhalten, die sie eigentlich gar nicht unbedingt sehen wollten. Und Edouard Manet hat das sehr wunderbar gezeigt. Mit seiner, die Olympia, das ist eine Sexarbeiterin gewesen. Und er hat sie gemalt wie Tizians Venus von Urbino, aber mit allen Zeichen einer Kurtisane dieser Zeit. Und das ist ein interessantes Bild, weil es ein zeitgenössisches Thema in einem Rahmen zeigt, der für die Leute eigentlich assoziiert war mit nackten weiblichen Körpern im Gewand der Allegorie. Und hier präsentiert sich eine Prostituierte, starrt uns an, wirft den Blick, also den Male Gaze, den verfügenden Blick zurück. Der Körper ist unbehaglich, also sitzt sehr mit eckigen Schultern und sie presst die Hand auf ihr Geschlecht und zeigt sich sehr bewusst. Und diese Verfügbarkeit des Körpers für einen konsumierenden, begehrenden Blick wird durchkreuzt, durch den Blick zurück. Und das ist ja bis heute unbehaglich. Und das finde ich ein sehr interessantes Bild eines männlichen Künstlers, der dieses Blickregime, dass Männer auf nackte Frauen schauen und im Salon mit ihren Frauen an ihrer Seite und dass sich keiner darüber wundert. Das führt das Bild uns vor.
Jetzt ist ja meine eigentliche Hauptfrage, wie Künstlerinnen diesem Künstlermythos begegnen, um eben nicht mehr nur eine Euridike zu sein. Aber dafür würde ich jetzt gerne vielleicht noch zwei, drei Aspekte mal wenigstens ansprechen, was noch dazugehört. Also gerade seit dem 19. Jahrhundert, dann gibt es einen Ausspruch von dem Schriftsteller Balzac, un artiste est une religion. Ein Künstler ist eine Religion, weil er so stark an sich glauben muss, weil er das verwirklichen möchte, was ihm wichtig ist. Wird er damit fast so etwas wie ein Vorbild für die Selbstverwirklichung, die alle seither betreiben wollen?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass dieses, weil es ja auch kein Beruf ist wie irgendein anderer Beruf, sondern eine Ausnahmesituation, die in der Zeit noch mal in einer anderen Weise ungesichert war auf der einen Seite und die moderne Forderung der Selbstverwirklichung, der Selbstermächtigung zum wirklich freien Subjekt ist im Künstler ja exemplarisch vorgegeben. Keine Gesellschaft will, dass alle so werden. Das ist ja auch ein interessantes Paradox, dass das so ein eingehegter Bereich ist, wo man sagt, da gibt es so einige Figuren, die dürfen das, die können sich auch schlecht benehmen, aus dem Rahmen fallen, alle Normen brechen. Das feiern wir aber nur, wenn dann auch das Etikett Künstler draufsteht und eben männlicher Künstler.
Und was mich erstaunt hat, ist, dass mit der Französischen Revolution offenbar auch dieser Künstlermythos nochmal neu erfunden wurde. Als gefragt wurde, ob der Künstler nur Schönes malen und zeigen darf oder ob er nicht auch Gutes tun will. Schiller fragt das in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen. Und Josef Anton Koch, der schwäbische Klassizist, malt den Künstler zur selben Zeit auch so als Herkules am Scheideweg, ein standhafter Mann, der sich für die Freiheit entscheidet, der natürlich heroisch rüberkommt dabei. Und geklaut haben sie das beide ein bisschen bei dem französischen Maler Jacques-Louis David, dem Maler der Revolution, mit seinem Ausspruch, wir haben unsere Feinde mit den Waffen besiegt und werden es jetzt auch mit den Künsten tun. Also immer gegen Widerstände, viel Feind, viel eher. Das ist auch so ein Männerding, oder?
Ja, so. Das Interessante ist, als du gerade sagtest, David, es gibt sehr interessante Bilder aus der Revolutionszeit. Das eine zeigt den Schwur der Horatia, da verschwört sich der männliche Teil einer Familie, schwört, den Feind zu bekämpfen. Im Hintergrund sitzen die Frauen, die sind doch alle miteinander verwandt, verheiratet und so weiter und weinen und klagen, weil sie schon ahnen, was das bedeutet, nämlich Tod. Und die Männer stehen da standhaft, handelnd. Im Hintergrund weinen und klagen wieder die Frauen. Das heißt, es sind diese Geschlechterdifferenz, das Handeln wie das Reflektieren, ist Sache der Männer und der Künstler hat die Aufgabe in der Zeit durch erfreuliche Darstellung, gute Darstellung zu bewegen und wenn sie uns bewegen und rühren können, können sie uns belehren. Das war auch das, was Schiller gemeint hat, dass die Künste eine Aufgabe haben und deshalb sind sie autonom, dürfen in keinem Dienst stehen, weder im Dienst der Religion noch im Dienst des Staates, sondern müssen sich frei entfalten, um dann aber sozusagen der Bildung zu dienen. Gustave Courbet, der einer der interessantesten Maler des 19. Jahrhunderts, der gesagt hat, ich bestimme, was ich tue und was ich male und ich stelle meiner Gesellschaft ihren Spiegel vor Augen.
Ja, aber der war ja wenigstens selber revolutionär, Courbet. Ja, der hat ja bei der Pariser Kommune wirklich aktiv mitgekämpft und nicht nur gemalt, um die Gesellschaft zu befreien. Und dieses Malen, um die Gesellschaft zu befreien, das zieht sich doch eigentlich durch alle männlichen oder männlich geprägten Avantgarden bis zu den Surrealisten.
Ja, Kandinsky, also um den Blauen Reiter herum, dieses Herausführen der Gesellschaft aus ihrem Stumpfsinn hin zu neuer Kreativität, Spiritualität. Und da sieht man auch den Führungsanspruch. Und das ist klar, die Frauen malen auch, aber nicht mit diesem Anspruch.
Und das gehört dann lange zum Mythos, bis dann Martin Kippenberger endlich sagt, ich kann mir ja nicht jeden Tag ein Ohr abschneiden, um darauf hinzuweisen, dass es ganz schön anstrengend ist, diesen Mythos auch als Mann ständig zu bedienen und dass es ja vielleicht auch Wichtigeres gibt in der Kunst. Aber interessanterweise entsteht zeitgleich wieder ein Mythos. Das kann man sehen in einer Neonarbeit von Bruce Nauman, dem Konzeptkünstler. Die heißt, wörtlich übersetzt, der wahre Künstler hilft der Welt, geheime Wahrheiten ans Licht zu bringen. Also da wird der wahre Künstler, das gender ich mal nicht, weil es jetzt sich auch auf Männer bezieht, quasi zum Schamanen, vielleicht ein bisschen wie Orpheus, der ja mit seinem Gesang auch wilde Tiere zähmen und betören konnte, oder eben wie Josef Beuys, entsteht zu einer Zeit, als Frauen eigentlich immer sichtbarer werden in der Kunst, so in den ja eigentlich 70er, 80er Jahren. Ist das denn auch wieder eine besonders männliche Variante, geheime Wahrheiten ans Licht zu bringen?
Ich würde sagen, ja. Also die ist zumindest männlich konnotiert. Es war interessanterweise ein Schweizer Ausstellungsmacher, Harald Seemann, der in den 70er Jahren gesagt hat, die ganze Moderne ist entspiritualisiert. Und es waren die Frauen, die das gemacht haben. Und dann gräbt er Positionen aus, die man gar nicht mehr im Blick hatte. Auch eine Schweizer Heilerin, Emma Kunz, die in ihren therapeutischen Prozessen gezeichnet hat. Und Harald Seemann holt diese Zeichnung in den Kunstraum. Also das ist sehr spannend, dass plötzlich die Frauen wieder einstehen fürs Spirituelle. Aber die Männer es reklamieren und die künstlerischen Praktiken in der Zeit, in der das passiert, sind Frauen, die ihren eigenen Körper einsetzen, und zwar den nackten Körper in Performances, was damals noch ein großer Skandal auch war. Also dieses Skandalmoment gibt's dann auch bei den weiblichen Künstlern, mit diesem Körper Dinge in die Kunst hineintragen, die nie dort gewesen sind. Alles, was sozusagen als eklig galt, Menstruation, Geburtsvorgänge, das private Leben, wird von den Frauen in die Kunst hineingeholt. Und zu einer Zeit, wo auf männlicher Seite wieder das Spirituelle stark gemacht wird. Also jetzt gerade bei Beuys.
Und jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Männern, wenn wir Beuys nochmal als Beispiel nehmen, weil er dann auch die Inszenierung in der Erscheinung für Künstler schon lange so wichtig ist, also eigentlich seit der Imagepolitik der Impressionisten, die damit begonnen haben. Und das zieht sich ja dann durch, also man könnte Beuys Weste und Hut, man könnte Karl André, den Bildhauer, nehmen, der wie ein Handwerker gemauert hat und immer im Arbeiter-Overall aufgetreten ist, als wäre er Teil der Arbeiterklasse. Oder man kann natürlich ganz berühmtes Beispiel Andy Warhol nehmen, der sich immer als der Coole und seine Gang inszeniert. Müssen Künstler das noch performen?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Ich denke immer noch, dass es einen bestimmten Auftritt gibt, nicht bei allen Künstlern, männlich oder weiblich, aber dass es immer wieder auch solche Künstler gibt, also jetzt gerade verstorbene Georg Baselitz, zusammen mit seinen Männerkollegen, immer sehr kräftiger Auftritt, also dann irgendwann mit bunten, großen Krawatten und auffälligen Farben, karierte Anzüge und solche Dinge, also das gibt es schon noch, aber ich würde sagen, man kann das nicht mehr so durchgängig beobachten. Was es aber meistens, oder was eigentlich fast immer gegeben ist, ist es entschieden kein bürgerlicher Auftritt.
Sondern also das ist geblieben seit den Impressionisten.
Ja, also es gibt ganz wenige Künstler, die im Anzug mit Hemd, Krawatte sich zeigen, sondern es ist eher auffälligere Kleidungsstücke oder ja dann in den 70er Jahren stärker ans Hippietum angelehnt. Unterschiedliche Erscheinungsformen, man kann sie nicht mehr gleich identifizieren. Und das Imagemachen funktioniert vielleicht stärker über eher eine sozusagen eine Handschrift in dem, was sie tun, Wiedererkennbarkeit. Aber in der Person hat sich das, glaube ich, stärker zurückgenommen.
Damit sind wir jetzt bei der ganz zentralen Frage. Wie sollen Künstlerinnen eigentlich mit diesem Künstlermythos umgehen, wenn sie selbst Kunst schaffen, wenn sie selbst erfolgreich sein wollen mit ihrer Kunst oder überhaupt sichtbar sein wollen oder sie überhaupt machen wollen, diese Kunst? How to face Picasso hat die schon erwähnte Karlsruher Künstlerin Hanna Kuck mal eine Ausstellung zu diesem Thema genannt. Also sollen Künstlerinnen den Künstlermythos kopieren, sollen sie ihn konterkarieren oder sollen sie ihn am besten ignorieren?
Ich glaube, es gibt verschiedene Phasen auch. Also seit dem stärkeren Auftritt von Frauen seit den 70er Jahren. Und der erste war tatsächlich dieses sehr offensive Gegenbild, also den weiblichen Körper nicht mehr als Modellkörper zu zeigen, sondern selbstverfügt einzusetzen als Material der eigenen Kunst. Wally Export hat wirklich eine tolle Arbeit gemacht im öffentlichen Raum. Ein sogenanntes Tap- und Tastkino hat einen Kasten vor ihre nackte Brust geschnallt und hat Männer aufgefordert, in diesen Kasten hineinzugreifen. Sie konnten eben nichts sehen, also nicht mit den Augen verfügen, sondern mussten sich mit den Händen vorwärts bewegen, ohne genau zu wissen, was ihnen passiert. Gibt es ein Video dazu und man sieht, wie die Männer begeistert in diesen Kasten fassen, auch irgendwie erschrocken sind, aber sie nicht angucken. Also keinen Blickkontakt sucht meiner sehr intimen Berührung, die aber die Künstlerin verfügt hat. Und das waren so Formen des Auftretens oder die Genitalpanikhose. Das ist auch, weil die Export sitzt mit gespreizten Beinen in einer engen Lederhose, die am Schritt aufgeschnitten ist und man sieht ihr Geschlecht. Sehr, also sehr offensiv sich selber präsentieren, Schock provozieren und damit natürlich auch diesen verfügenden Blick über ein passives Objekt außer Kraft gesetzt haben. Das wäre sozusagen die offensive Gegenwehr, auch als Künstler.
Entschuldigung, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was du vorhin beschrieben hast mit Manet und der Olympia, kopiert sie dann den Schocker? Konterkariert sie ihn?
Ich würde sagen, dass sie ihn produktiv aufgreift. Also bei Manet bleibt es ja ein Mann, der sein Modell gemalt hat. Und es gab auch in interessanter Weise Einwände von feministischer Seite, die gesagt haben, die Frau auf diesem Bild hat keine Handlungsmacht, sondern ein Maler hat entschieden, ein weibliches Aktmodell in dieser Weise zurückschauen zu lassen.
Und wie ist das jetzt bei Wally Export zum Beispiel mit dem Tap- und Tastkino? Wie ist es da mit der Handlungsmacht? Wie ist die verteilt?
Die liegt bei ihr. Sie kann ja auch sagen, stopp. Kann es nicht zulassen oder auch zurückweisen. Und von da ist das wirklich eine andere Situation.
Und eigentlich führt Wally Export ja damit den Male Gaze vor.
Ja, auf jeden Fall. Und der Blick findet nicht statt. Es geht über das Tasten. Das ist ein Nahsinn. Das Sehen ist ein Fernsinn. Das heißt, im Sehen distanziere ich das, was ich sehe und auch begehrend anschaue trotzdem. Ich halte es mir fern. Aber das Tasten ist ein Nahsinn, der eine ganz andere Form des Kontaktes herstellt.
Haben das auch andere gemacht, so wie Carolee Schneeman zum Beispiel mit ihren Performances, wo sie auch nackt aufgetreten ist und auch teilweise extreme Dinge mit ihrem Körper gemacht hat, um einen anderen Blick auf diesen weiblichen Körper werfen zu können, um damit sich selbst zu ermächtigen, zu entscheiden, wie sie den Körper zeigen will. Mhm. Ist das alles in Linie der feministischen Kunst, in die jetzt auch Wally Export wahrscheinlich gehört, mit 60er, 70er Jahre beginnt das so?
Ja, also bei Carolee Schneeman geht es nochmal um andere Akzente. Sie hat sich in Seile einspannen lassen und hat sich schwingen lassen und dabei mit dem Körper auf eine Leinwand gemalt. Also das war sozusagen, der Körper hat Bilder erzeugt, die sie aber auch nicht kontrollieren konnte. Und das war ein Körper, der nicht gezeigt wurde zum genießenden, begehrenden Anschauen, sondern ein Körper, der aktiv produziert hat. Eine andere Arbeit, sie zieht sich aus ihrer Vagina ein beschriftetes Band heraus, also imitiert einen Geburtsakt und das ist Schrift. Kein Bild, das aus dem nackten weiblichen Körper geboren wird, auch gegen die Vorstellung, dass Frauen eigentlich nicht schreiben können, nicht dichten können, zeigt sie das als gebärenden Akt, als Akt der Produktion und nicht als einen reproduktiven Akt. Und noch eine andere Künstlerin, die ich sehr interessant finde, Hannah Wilke, die war sehr normschön, ich glaube auch heute noch würden wir die sehr, sehr schön finden, und stellt Posen nach aus der Kunstgeschichte, aus der christlichen Geschichte, aus der Mythologie. In ihrem nackten Körper hüllt sich ein in ein antikisierendes Gewand, öffnet es wieder, zeigt sich. Und ihr wurde vorgeworfen, dass sie eigentlich genau diesen männlichen Blick bedient mit ihrem schönen Körper, in dem sie posiert. Und sie selber hat sich immer dagegen verwehrt und gesagt, ich verfüge hier über diese Gesten und ich mache die aktiv und zeige auch, wie die Kunstgeschichte den Körper inszeniert hat. Und hat dann 20 Jahre später, als sie schwer erkrankt war, ihren von Krankheit gezeichneten Körper auch in Aktposen gezeigt. Wirklich sehr ergreifend und hat damit auch diese Unterstellung, dass sie eigentlich nur den männlichen, begehrenden Blick nach oder den Wunsch einer schönen Frau, ja, dass sie dem wirklich was entgegenhält, mit einer sehr machtvollen und sehr schmerzhaften Geste auch.
Entscheidend ist ja offenbar, dass diese Künstlerin, deren Werke du jetzt beschrieben hast, dass sie selbst entscheiden, das Wort ergreifen oder Carolee Schneeman die Sprache gebiert. Mhm. Das erinnert ja fast an den Text von Elfriede Jelinek zum Orpheus-Mythos, der heißt Eurydike sagt, also sie spricht, oder Ingeborg Bachmann in dem Gedicht Dunkles zu sagen, wie Orpheus spreche ich. Und dann kommt der entscheidende Satz bei ihr, ich gehöre dir nicht zu. Das unterscheidet sie dann maximal von Eurydike, die immer nur Orpheus zugehört. Das wollen diese Künstlerinnen alle nicht mehr.
Und oft auch mit harten Konsequenzen, nicht? Also sind dieses Nicht-Zugehörig-Sein oder Nicht-Gehören, das spielt ja alles in diese Wortfelder mit hinein. Das ist wirklich schwer, denn solche Normen sind auch verinnerlicht. Und das ist auch das, was bei, nochmal kurz zurück zu Hannah Wilke, der Fall ist, dass man sagt, natürlich sind diese Vorstellungen verinnerlicht und kann man dem überhaupt entrinnen, wenn man sich in so einer prachtvollen Schönheit nackt zeigt, wie soll das gehen? Und das bleibt natürlich immer ein Problem, dass diese Vorstellungen nicht von außen auf einen hineingedrückt werden, weder bei Männern noch bei Frauen, sondern dass das kulturelle Kodierungen sind, in die alle hineinwachsen. Und die Frage ist, wie kann man sich dem überhaupt entziehen, das verweigern und durchbrechen? Und das ist wirklich schwer. Und das Nicht-Zugehörig-Sein hat für Frauen dann den Preis, ich würde sagen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, nicht mehr zur Gesellschaft dazuzugehören. Und viele Frauen, also gerade im frühen 20. Jahrhundert sieht man das noch sehr deutlich bei Künstlerinnen, oft haben die geheiratet, um überhaupt noch ein Auskommen zu haben. Wenn sie Glück hatten, hatten sie einen Mann, der es ihnen erlaubt hat. Interessanterweise gibt es bei Edouard Manet in der Familie eine tolle Malerin, Berthe Morisot, die war mit seinem Bruder verheiratet, war eine der wenigen bürgerlichen Frauen, die trotz Ehemann und Kind künstlerisch gearbeitet hat, öffentlich ausgestellt hat, aber sie ist ganz oft nicht zu den Eröffnungen gegangen, also hat trotzdem das Leben einer bürgerlichen Frau zugehörig zu ihrem Mann geführt und hat trotzdem es geschafft, diese Karriere zu machen, aber auch weil Manet als Künstler in der Familie war und sie sehr unterstützt hat und geschätzt hat. Also die haben sich wechselseitig auch inspiriert, genährt, aber das ist eine Ausnahme.
Sprechen wir noch über diese Ausnahmen, da können wir auch weiter zurückgehen in die Geschichte, weil es hat sehr lange gedauert, bis Frauen sich überhaupt als Künstlerinnen zeigen konnten, derart arbeiten konnten. Und wenn man jetzt zurückgeht in die Geschichte, kann man das tun mit einer berühmten Frage von Linda Nochlin, die lautet, why have there been no great women artists? Aufsatz oder Essay ist, glaube ich, Mitte der 70er geschrieben. Du hast den als erste auf Deutsch publiziert, 1998 in einem Buch Rahmenwechsel, das, glaube ich, ganz wichtig war für die feministische Kunstgeschichte in Deutschland. Wie würdest du jetzt diesen Satz heute, 30 Jahre nach deiner Veröffentlichung, 50 Jahre nach dem Entstehen dieses Textes, beantworten? Warum gab es keine großen Künstlerinnen in der Geschichte?
Also Nochlin hat da schon eine ziemlich gute Antwort drauf gegeben und gesagt, es sind vor allem die institutionellen Strukturen. Es liegt nicht daran, dass Frauen weniger begabt sind oder, sondern dass es einfach weniger Möglichkeiten für Frauen gab. Einmal durch den Diskurs, Frauen sind für die Reproduktion der Menschheit zuständig und nicht fürs künstlerische Arbeiten. Und dass es keine institutionellen Möglichkeiten gab, sich auszubilden und dass Frauen, die das gemacht haben, entwertet wurden. Interessanterweise hat es also angestoßen auch durch diese Forschung in den 70er Jahren viele, viele Versuche gegeben, mehr Künstlerinnen zu finden und man hat die auch gefunden. Und jetzt gibt es gerade eine neue Welle, wo man wieder schaut und stellt fest, es gibt noch viel, viel mehr, als man überhaupt gedacht hat. Diese fantastische Ausstellung in Belgien, die zeigt, ich glaube, 40 Barockkünstlerinnen, von denen ich noch nie gehört habe.
Du bist Professorin.
Ja. Das zeigt einfach, dass die Sachen nicht gezeigt wurden, dass natürlich auch Frauen in Museen weniger gesammelt wurden, auch wenn es sie gegeben hat. Es gab fantastische Hofkünstlerinnen auch, was wir auch gar nicht wissen. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen, dass in Weimar die Hofmalerin von Anna Amalia entdeckt wurde. Und die hat ein Porträt gemacht, das ist mehrfach übermalt worden. Man wusste nicht von wem, das ist restauriert worden. Jetzt hat man gesehen, aha, und hat Korrespondenz dazu gefunden, festgestellt, eine Hofmalerin aus Braunschweig, eine junge Frau. Und es gibt sicher noch sehr, sehr viele davon. Und dass Frauen oft auch in nicht institutionalisierten Umgebungen gearbeitet haben, wo die Werke verschütt gegangen sind, werden manchmal zufällig gefunden. Es hat viel, viel mehr gegeben, als wir denken. Und dennoch, es gibt eine strukturelle Ungleichheit, die Frauen trifft. Aber ich glaube, es gibt immer noch sehr viel zu entdecken.
Also dann ist die Frage ja gar nicht mehr die von Linda Nochlin, warum gab es so wenig Künstlerinnen, sondern warum kennen wir sie alle nicht? Der Ausstellung in Gent, in diesen 40 Barockmalerinnen, 40, keine ganz kleine Zahl. Nur einer ist eigentlich immer bekannt, ein Name, Rachel Reisch, das ist eine Stilllebenmalerin in den Niederlanden, die hängt seit Jahr und Tag in Amsterdam im Rijksmuseum neben den Gemälden von Bruegel, aber alle anderen Namen völlig unbekannt, Judith Leisters, Alida Vitos, Maria Monix, alles große Malerinnen und in einem Fall von Michaelina Vautier finde ich es wirklich total überraschend, warum man die nicht mehr genauso kennt wie Rubens oder Rembrandt, weil sie nämlich große Aufträge bekommen hat. Sie hat zum Beispiel vom Erzherzog Leopold in Wien, habe ich mir natürlich jetzt angelesen und recherchiert, Aufträge bekommen. Die Werke befinden sich alle im großartigen Kunsthistorischen Museum in Wien. Und jetzt könnte man fragen, und das ist logischerweise die Frage an dich, die hätten ja eigentlich gezeigt werden können in den Räumen, in den Museumsräumen. Und wenn sie da nicht hängen, dann hätte man wenigstens mal ins Depot gehen können und mal schauen, was da noch alles ist. Und dann hätte man diese großartige Malerei gesehen und wahrscheinlich auch gezeigt. Also man hätte nur in die Sammlung gehen müssen. Warum haben die Leute das nicht gemacht?
Weil es keine Aufmerksamkeit und vielleicht auch keinen Glauben an die interessanten Werke von Künstlerinnen gibt. Wir haben ja in allen Museen, das finde ich immer wieder auch erschütternd, also ungefähr 10% hängen und der Rest ist im Depot. Und die Frage ist auch, wie gut sind die Depots aufgearbeitet? Haben die Museumsleute Zeit, sie aufzuarbeiten? Das ist ja auch mal ein großes Problem. Was eigentlich die Kernaufgabe einmal war, ist zugedeckt durch die Wünsche des Publikums, immer neue Ausstellungen zu haben. Und jetzt mit Fragen von Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit wird weniger verschickt durch die Welt. Jetzt geht man mehr in die Depots und das ist die große Hoffnung.
Das ist die Chance der Frauen jetzt.
Ja, vielleicht, ja.
Oder hängt es auch mit der Art zusammen, wie Geschichte geschrieben wird? Das ist zum Beispiel die Ansicht von Mareike Fallwickel, einer österreichischen Schriftstellerin, die gerade ein Drama geschrieben hat über Elisabeth, das in der Burg gespielt wird in Wien. Und da findet sich der Satz, Männer sind in die Geschichte eingeschrieben, weil Männer die Geschichte geschrieben haben. So einfach?
Ich fürchte ja. Natürlich, es gibt natürlich auch Frauen, die Geschichte in diesem Sinne schreiben, aber die ersten Frauen, die überhaupt in die Position kamen, Geschichtswissenschaft oder Geschichte zu schreiben, das war spät, das waren Ausnahmefrauen und natürlich ist dieses Geschichtsbild bis heute tief verankert. Das ist seit den 60er, 70er Jahren auch im Umbruch, aber das dauert.
Gibt es denn Tendenzen, die Geschichte anders zu schreiben? Also nicht nur du und ein paar andere oder die Initiative AWARE in Paris zum Beispiel, die das leistet. Ist das wirkungsvoll? Kommt das an in den Museen?
Ich glaube schon, ja. Im Münchner Lehnbachhaus hat die Kuratorin und Sammlungsleiterin Melanie Fiedmeier vor einigen Jahren die Blaue Reitersammlung umgehängt und ich fand das sehr erstaunlich. Sie hat diese ganzen unbeachteten Positionen, also nicht nur die großen Namen gezeigt, viele Frauen gezeigt und es hat sich eigentlich keiner beschwert, dass da ein anderer Blauer Reiter gezeigt wurde. Und das ist so meine Hoffnung, dass auf solchen Wegen durch intelligente Museumsleute, die das im Blick haben und dann umsichtig umorganisieren und auch neue Wandtexte schreiben, die nicht mehr eine Heldengeschichte der Moderne schreiben, weil ja auch lange die Hurra-Geschichte der Moderne war, ein Weg zur Abstraktion. Und dann hieß es über Werke, die sind schon fast abstrakt oder so. Was ist das für ein Quatsch? Als ob irgendjemand um 1900 gemalt hätte, um fast abstrakt zu sein. Das ist eine retroaktive Form der Kunstgeschichtsschreibung, die wenig Sinn macht, sondern nur von der Fantasie, von Fortschritt und Abstraktion ist das Höchste. Eine Geschichte, die in Deutschland vor allen Dingen natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, mit der Verwerfung von Kunst als entartet, als Wiedergutmachung, die Abstraktion als den Königsweg der Moderne zu beschreiben.
Und das waren auch wieder nur Männer.
Klar.
Das war der Willi Baumeister, Max Ackermann nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland vor allem. Und dann ist da immer noch die Frage der Wut, die auch am Ende dieser L'Orfeo-Inszenierung ja eine gewisse Rolle spielt, die Wut von Frauen. So endet die Sage eigentlich, so endet auch die ursprüngliche Version dieser Oper. Es kommen Frauen und zerreißen Orpheus. Nicht irgendwelche Frauen, es sind Mänaden, also Bacchantinnen aus dem Gefolge von Dionysos. So kann man wahrscheinlich auch das Schlussbild deuten, wenn Orpheus als Künstler in dieser Inszenierung quasi ans Kreuz getaped wird. Mit einem silberfarbenen Tape, wie es der Konzeptkünstler Maurizio Catalan benutzt hat, der allerdings nur eine Banane damit an die Wand getaped hat. So. Wut von Frauen. Ist das ein produktives Mittel, um so einen Männermythos zu begegnen, vielleicht ihn auch zu konterkarieren oder ihn vielleicht auch endlich mal der Geschichte anheimzustellen?
Ich habe lange gedacht, nein, es ist kein gutes Mittel, aber inzwischen glaube ich, ist es doch eines und zwar auch durch Hilfe einer afroamerikanischen Künstlerin Audre Lorde, die hat einen sehr bemerkenswerten Text geschrieben über Wut, weil das etwas ist, was bei Frauen überhaupt nicht gern gesehen wird, weil Frauen haben sanft zu sein und wenn sie wütend sind, geraten sie aus der Rolle und sind auch nicht mehr zivilisiert. Also etwas, was man vor allen Dingen schwarzen Frauen nochmal anders angelastet hat. Und sie unterscheidet zwischen Wut und Hass. Und sagt, Wut ist ein probates Ausdrucksmittel gegen Ungerechtigkeit, um sich zur Wehr zu setzen, um gehört zu werden, um Stimme zu erlangen. Aber Hass ist die falsche Seite von Wut. Und das finde ich eine wichtige Differenzierung. Und von daher glaube ich, dass Wut schon auch gut ist. Also auch die Guerilla Girls, das ist ein anonymes Frauenkollektiv, Künstlerinnenkollektiv gewesen, die auch wütend waren. Und die haben dieses wunderbare Plakat gemacht. Das ist eine Montage des berühmten Rückenakts von Ingrid, wo die Anatomie aufgegeben wurde zugunsten der schönen Linie. Und auf diesem Rückenakt sitzt ein Gorillakopf. Und die Überschrift auf diesem Plakat, das haben sie in New York plakatiert, Do women have to be naked to get into the Met? Also müssen Frauen nackt sein, um ins Met zu kommen. Darunter eine Statistik, dass 5% Künstlerinnen vertreten waren in dieser Zeit, das waren späten 80er Jahren, aber 85% der Figuren auf Bildern nackte Frauen sind. Und das war ein Akt der Wut, der war natürlich gezähmt, aber es war in der Stadt schon auch eine bemerkenswerte Aktion.
Und setzt sich das fort auch bei Künstlerinnen, wenn man an Sarah Lucas denkt oder Tracy Emin?
Ja. Also Sarah Lucas hat so Fotografien gemacht in so Kerlsposen in der Straßenbahn und hat so das Raumgreifende auch von manchen männlichen Gesten und Haltungen gezeigt. Und das ist auch eine gehörige Portion Wut dabei.
Und das ist dann der Weg, um nicht nur eine Eurydike zu sein?
Das ist ein möglicher Weg.
Nehmen wir das als Schlusswort in diesem SWR-Kulturgespräch bei den Schwetzinger SWR-Festspielen zur Inszenierung L'Orfeo, der Oper über den Orpheus, mit dem der Künstlermythos beginnt. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Beate Sönken, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg, Kunsthistorikerin. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke.